Herzlich willkommen zu den Programmierbar News 5120. Vermutlich unsere letzten News für dieses Jahr. Aber immerhin nochmal in ganzer Runde. Sebi muss mir gerade aus einem Meeting rauszerren, dass er wieder dabei ist. Deswegen für euch am Start der Fabi.
Hallo.
Sebi.
Hey, Dennis.
Jojo.
Hi, hi.
Und ich bin Dennis. Wir reden heute in der Folge unter anderem über die GitHub Universe oder das GitHub Universe, können wir uns gleich darüber unterhalten. Das ist eine Konferenz, die letzte Woche stattgefunden hat, dass Kubernetes den Docker-Support beendet, Squoosh in der Version V2 und mal wieder ein Apple-Thema. Apple hat neue Kopfhörer rausgebracht. Vielleicht fangen wir damit an. Ist ja lange erwartet. Sie sind da, sie heißen eher Pods Max und ja, weil wir haben tatsächlich bei uns ja Kopfhörer, die wir fürs Arbeiten praktisch gestellt bekommen. Es gibt ja eigentlich in diesem Space Over-Ear-Kopfhörer irgendwie so ein paar Bekannte. Ne? Es gibt einmal die Bose QC35, die immer gut gereviewt sind und die es viel gibt.
Ja, Sebi, welche hast du? Du hast keine Bose, ne?
Ich hab Sony MX4.
Genau, auch gut. Das ist jetzt das neueste Modell und von Bose, der Nachfolger, ist auch eigentlich die Bose 700. Die zwar ein bisschen irgendwie Marketing anders angelegt sind, weil sie so businessmäßig sind, aber eigentlich der Nachfolger von den QC35 sind. Und jetzt ist Apple in das Game eingestiegen und wer hätte es erwartet, dass womit sie am meisten überrascht haben, ist der Preis.
Was kosten sie denn, Dennis?
Sie kosten knapp über 600 Euro.
Ui. Ja.
Nee, knapp unter 600 Euro. 597.
Ja, das ist ja ein Schnapp.
Das ist ein Schnapp. Jetzt wird halt spekuliert, ob jetzt Apple gedacht hat, oh, das ist ein echtes Nischenprodukt und deswegen können wir es ganz teuer machen. Weil tatsächlich ist sie jetzt über Monate sind sie ausverkauft. Ne? Es scheint zumindest eine Nische zu geben, die sie gerne für diesen Preis kaufen. Oder sie haben wirklich wenige davon produziert. Aber auf jeden Fall bekommt man jetzt nicht mehr so schnell ein. Vielleicht ist das auch wieder, wie sie es ganz am Anfang gemacht haben, künstliche Verknappung, richtig teuer. Exklusives Produkt.
Die Apple Watch Edition, die damals rauskam, die war doch bestimmt auch ausverkauft, oder?
Weiß ich gar nicht. Die 20.000 ja. Dollar Golduhr, ja. Komisch, dass das nicht weitergelaufen
aber
ist.
Aber was ist denn der einzige Grund, weshalb sie, am Ende kann man ja nur sagen, 600 Euro ist es wirklich wert, wenn der Sound phänomenal ist, oder? Also ich meine, sie müssen sich ja eigentlich vergleichen lassen mit dann, also sie mit den Bose-Kopfhörern so zu vergleichen, ich glaube, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Preis irgendwie es dann wirklich am Ende wert ist, weil wenn du jemand bist, der eher audiophil ist und sonst auch vielleicht Kopfhörer, ich meine, ich habe auch schon, ich mache Musik, ich habe auch schon mehr für Kopfhörer ausgegeben als das Geld so, wenn jetzt nicht meine teuersten Kopfhörer, die ich gekauft habe.
Ich würde vielleicht kurz nochmal nur erzählen, was das eigentlich ist. Also AirPods Max sind Over-Ear-Kopfhörer, kabellos mit Bluetooth verbunden und Noise Cancellation. Nur, dass wir alle vom Gleichen sprechen.
Das ist sehr gut, Sebi, danke dir.
Ja, und, aber ich meine, da ist es wirklich so, muss es ja, sie müssen ja eigentlich einen unfassbar guten Sound haben, damit es das Geld wert ist, oder? Gibt es noch einen anderen Punkt, wo ihr sagt, da könnten sie jetzt krass rausstechen, dass es das wert ist?
Sie müssen halt auf all diesen, also ne, all das, was Sebi gerade aufgelistet hat, müssen sie halt top-notch irgendwie sein. Also sowohl in Geräuschunterdrückung, Tragekomfort würde ich behaupten, ist bei dieser Kopfhörerklasse irgendwie auch wichtig,
ja, auf jeden
weil du sie halt stundenlang aufhast. Also das heißt, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ich hatte mir einen Review angeguckt von den, ich weiß gar nicht, wie ausgesprochen wird, Marques Brown Lee, YouTuber, der eigentlich alles reviewt und mit allen spricht. Und da habe ich zumindest gesehen, so ein paar ganz coole Sachen, zum Beispiel, dass so diese Ear Cups, wo dieser Schaum ist, den man ja eigentlich nie austauscht, so der bei vielen auch relativ versifft ist, einfach nur mit Magneten fest ist, kann man rausziehen und relativ leicht austauschen. Dafür kostet das auch, glaube ich, 70 Euro, wenn man das austauscht. Da gibt es dann verschiedene Farben und kann man sich so zusammenstellen. Das war auf jeden Fall ganz interessant. Und jetzt ist gerade der andere Punkt. Ist mir gerade wieder entfallen, was ich noch gerade sage.
Das ist gut. Da brauchen wir gar nicht so lange drüber reden. Dann reden wir doch mal über was Technischeres, nämlich das GitHub Universe. Eine Konferenz, die letzte Woche stattgefunden hat. Was gab es denn da so alles Neues über GitHub, für GitHub?
Ja, genau. Also da sind auch einige Neuerungen eigentlich angekündigt worden. vielleicht herauszugreifen ist erstmal vielleicht der Dark Mode, den es jetzt mal für die GitHub-Webseite gibt. Ich weiß nicht, ob ihr schon ausprobiert habt. Also das, was man natürlich in vielen Programmen jetzt sieht, dass man einfach ein Dark-Theme hat.
Was wir brauchen viel, viel angenehmer. In diesen Folgen brauchen wir so ein Soundboard, wo man so Applaus einspielen kann oder ein Jubel oder so.
Ja,
das wäre okay. Ich applaudiere für dich.
Eine Besonderheit. Und eigentlich denkt man sich natürlich, so ein Dark Theme irgendwie einzuführen, ist eigentlich gar nicht so aufwendig, aber es war wohl doch schon relativ schwierig, das in die bestehende Codebase und an alle Stellen eben einzupassen, sodass es jetzt irgendwie konsistent irgendwie wirkt. Und ja, ist ja ab letzter Woche dann auch direkt auch für alle Benutzer verfügbar gewesen. Ich habe es jetzt eine Woche lang ausprobiert und ich muss sagen, für mich ist es fast ein bisschen zu dunkel. Also ich bin so irgendwie dem Dracula-Theme aus IntelliJ gewöhnt und es ist einfach sehr schwarz. Also ich werde mal noch ein bisschen rumprobieren. Auf der anderen Seite war natürlich GitHub vorher wirklich sehr weiß. Also gerade wenn man abends programmiert, war schon immer so, dass es irgendwann anstrengend für die Augen wurde.
Die wichtigsten Fachbegriffe, die man mitnimmt, ist, etwas ist sehr weiß und etwas ist sehr schwarz. Klingt ja. Es ist mir sehr viel zu weiß. Ja. Nee, aber ich habe es auch auf jeden Fall in Dark Mode eingestellt. Aber ich bin so oder so, ist es am Ende so, ist das eigentlich schon bewiesen, dass Dark Mode angenehmer ist für die Augen?
Ich wollte auch gerade die generelle Frage stellen. So, ich meine, ist es durch bessere Displays irgendwie irgendwann gekommen oder warum hat man vor 20 Jahren nicht mit Dark Mode angefangen und erfindet jetzt den White Mode?
Ich weiß nicht, vielleicht weil die immer die Display-Helligkeit ständig hochschrauben bei jedem neuen Gerät. Kannst du das weiß
aber einfach nicht mehr interessieren, ob es am Ende besser für die Augen ist, weil ich habe ja zum Beispiel auch angefangen, ich habe durchgehend bei meinem Mac den Modus an, wo die Blautöne rausgefiltert werden. Habe ich eigentlich durchgehend an. Weil ich irgendwie gemerkt habe, dass es jetzt auf Dauer, gerade im Homeoffice, wo man doch nochmal ein paar Minuten mehr vom Display verbringt, echt anstrengend wird für die Augen. Von daher, wenn mir jemand sagen könnte, ob Dark Mode wirklich besser für meine Augen ist, ich habe es eingestellt, ich weiß es aber nicht so ganz.
Ja, eine spannende Frage, die ihr uns vielleicht beantworten könnt. Ja, eine weitere Erweiterung oder Neuerung ist letztendlich, dass auch Firmen jetzt die Möglichkeit haben, eben Projekte zu sponsern. Das war ja schon eigentlich letztes Jahr angekündigt oder auch auf der Satellite 2019 möglich, dass Individuen wirklich Projekte sponsern können. Und jetzt ist es eben auch für Firmen möglich, sodass einfach da die Möglichkeit gegeben werden soll für Firmen, die halt einfach Projekte nutzen in ihren Produkten, dann auch, sagen wir, die Leute, die das vorantreiben, eben zu unterstützen, weil inzwischen gerade durch die Neuerung letztes Jahr können halt wirklich viele der Core-Maintainer von ihren Projekten leben, was natürlich auch, sagen wir, für diesen ganzen Bereich halt eine besondere Entwicklung ist.
Das heißt, Bezahlung und sowas ist einfach in GitHub mit integriert, so, oder?
Genau. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel schon einen Bezahl-Account hat, weil man jetzt irgendwie GitHub Team oder GitHub Enterprise irgendwie möglich wird, dann wird es über die gleichen Zahlungsdaten eigentlich abgerechnet und man kann dann einfach sponsern.
Weißt du, wie das ist? Sind das so One-Off-Sachen oder ist es ein bisschen wie Patreon eher, dass man dann monatlich was zahlt oder?
Gute Frage. Ich denke, dass beides möglich ist. Also, dass man auf jeden Fall natürlich kontinuierlich irgendwie sponsern kann für Projekte, die man wirklich nutzt. Aber wahrscheinlich werden solche One-Time-Sachen auch genauso möglich sein. Aber das weiß ich leider nicht. Ja, eine weitere Neuerung, die, glaube ich, sehr interessant ist, ist GitHub Discussions. Vorher war es ja so, dass eigentlich die Issue-Tracker gerade bei großen Projekten irgendwie sehr, sehr stark dafür genutzt wurden von der Community, um halt über neue Features zu diskutieren. Und dafür waren sie natürlich eigentlich gar nicht gedacht und führte oftmals dazu, dass halt, sagen wir, diese Issue-Tracker völlig überlaufen waren mit allen möglichen Kommunikationsmitteln und das soll ein bisschen einfach diesen Fokus stärken, dass halt die Issue-Tracker wirklich für Issues genutzt wird und alles andere, was sozusagen Produktentwicklung irgendwie betrifft, eben dann in diesen Discussions-Bereich eben dann überführt werden kann.
Cool. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt mit der Bezahlung, also es ist wirklich ein bisschen wie Patreon aufgebaut. Also wenn man hier drauf geht, kann man sich bei so Projekten wirklich aussuchen, wie viel will ich monatlich sponsoren und dann kriegt man auch was dafür. Zum Beispiel bei dem Projekt, wo ich hier gerade schaue, zum Beispiel, wenn man so im mittleren Feld ist, was ja monetär $250 pro Monat sind, dann schreibt auch sowas wie allocate 2 hours each month for feature review project or other support that you need. Also man kann sich damit auch so ein bisschen Support kaufen und so.
Ja, okay, cool. Danke für die Info. Und weitere Neuerung, Dependency Reviews. Also das ist einfach etwas, was, glaube ich, in der UI dann einfach mit auftaucht, dass man einfach zeigt, wenn man Abhängigkeiten von einem Projekt verändert, einfach weil sie auch nochmal die Sicherheit von Projekten, von Open-Source-Projekten stärken wollen, welche Abhängigkeiten durch einen Pull-Request geändert werden oder neu hinzugefügt werden, die werden dann gesondert nochmal dargestellt, um eine Review einfach dann mal da eine einfachere Option zu geben, das zu validieren, okay, welche Sachen haben sich geändert, können da irgendwelche Security-Issues eben durch die Abhängigkeiten eben mit in das Projekt jetzt einfließen. Der ganze Merge-Prozess oder sagen wir das Continuous Integration System oder auch wie man mit GitHub arbeitet. Da gibt es vielleicht eine interessante Neuung, die gerade für unser Projekt eben sehr interessant oder für unseren Review-Workflow, und das ist das automatische Mergen von Pull-Requests. Also bei uns ist der Workflow so, dass wir sagen, okay, das durchläuft letztendlich ein Review, wo dann erstmal alle Sachen adressiert werden, und dann ist es so, dass aber der Code-Ersteller dafür zuständig ist, das final zu reviewen. Und das führt manchmal schon zu solchen Deadlocks, dass man eigentlich immer wartet, okay, bis halt alle Tests, die mir durchgelaufen sind, bis ich alle Reviews eingesammelt habe und dann nochmal aktiv irgendwie in GitHub reingehen muss, um dann, sag mal, ja, mein Code mit dem Master oder mit dem Develop Branch zu mergen. Und das ist jetzt eben möglich, dass man das eben automatisch machen kann. Wenn alle erforderlichen Reviews und eben halt auch, sag mal, die Checks dann erfüllt sind, kann dann GitHub das automatisch überführen. Und ich glaube sogar auch irgendwie notwendige Mergen von Änderungen vom Develop Branch nochmal durchführen, dass das vielleicht ein bisschen automatisiert wird. Und haben wir schon drüber diskutiert, und ich denke auch, dass es bisher eigentlich in unserem Team eigentlich ganz positiv irgendwie von der Diskussion war, dass wir gesagt haben, ja, lass uns das einfach mal ausprobieren, damit wir einfach nicht, sagen wir mal, diesen gewissen Deadlock an der Stelle noch haben.
Nehme ich auch mal für unser Team mit. Ich glaube, es könnte echt auch für uns interessant sein.
Ja.
Weil da ist manchmal so, ja, merge zu, vergessen zu mergen und so.
Ja, genau.
Weil bei uns ist nicht ganz klar, wer es tut eigentlich, ob es der Ersteller oder der Reviewer. Wenn wir nur einen Reviewer haben, macht es oft der Reviewer selbst dann.
Ja. Wir hatten gesagt, dass es immer noch mal der Ersteller ist, dass der Ersteller immer noch mal die Oberheit über den Code hat, die Hoheit über den Code hat. Aber führt halt genau zu diesem Ping-Pong, dass man nicht genau weiß, wann ist letztendlich etwas fertig und kann dann gemerged werden. Ja, das waren eigentlich so die großen. Es gibt halt irgendwie noch ein paar kleine Sachen, wie irgendwie eine neue Workflow-Visualisierung, dass einfach so der ganze Prozess eigentlich der GitHub-Action ein bisschen besser visualisiert wird, um halt besser mitbekommt, wo sind halt auch, sagen wir mal, dann diese Actions dann abgebrochen. Für den Enterprise-Server gibt es einige Neuerungen, die aber vor allem letztendlich Funktionalität eigentlich der GitHub-Plattform auch auf den Enterprise-Server eben abbilden, sodass Leute, die das nutzen, eben sehr viel Funktionalität dann eben auch dort jetzt vorfinden. Man kann zum Beispiel jetzt auch die GitHub-App auch gegen den Enterprise-Server nutzen, was vorher nicht möglich war.
Habe ich bisher noch nie genutzt, die App.
Die ist cool. Ja. Also ich nutze inzwischen sehr häufig, gerade wenn man abends mal eben auf der Couch sitzt und gucken will, was hat der Kollege, der vielleicht dann abends doch arbeitet, dann irgendwie eingecheckt. Also so, um mal zwischendurch irgendwie so ein paar Sachen sich anzugucken, ist wirklich übersichtlich und kann man schon nutzen. Also,
ich lasse mir auch mal runter. Ich habe es noch nicht mal runtergeladen. GitHub
App. Cool. Also das die Updates aus der Welt von GitHub. Reden wir doch darüber, dass Kubernetes den Docker-Support beendet. Müsste jetzt eigentlich so ein Oh kommen.
Eigentlich eher so was Angstmäßiges, so. Ach du Scheiße. Ja, okay. Das bräuchten wir da, weil ich glaube, das hat auf jeden Fall für Aufruhr gesorgt, weil auch einer der ersten Posts vom, SIG Security Co-Chair, ein Codewater, hat gepostet: Docker Support is being deprecated in Kubernetes. You need to pay attention to this and plan for it. And jetzt Caps Lock, this will break your clusters. Und dann haben natürlich ein paar Leute aufgeschrien, gab auf jeden Fall Aufschrei in der Community, so, ach Scheiße, was passiert denn jetzt? Aber ich glaube, da muss man direkt sagen, der Docker-Support oder der Job für den Docker-Support bedeutet nicht, dass eure Docker-Container darauf nicht mehr laufen. Grundsätzlich ist es so, dass Kubernetes mit verschiedenen Runtimes funktioniert. Eine dieser Runtime ist eben die Docker-Engine selbst. Und was Kubernetes dafür die ganze Zeit machen musste, die haben einen Layer geschrieben, der nennt sich Docker-Shim, also die Brücke zur Docker-Engine, sodass diese Docker-Engine funktioniert. Und neben der Docker-Engine gibt es aber noch weitere Engines, die funktionieren und die eben, wo der Support nicht gedroppt ist. Und das ist einmal Containerd und einmal Cryo. Und zum Beispiel, was man jetzt nutzen kann, ist Containerd. Und Containerd ist eigentlich die Runtime, die früher mal in der Docker-Engine selbst mit drin war, die jetzt einfach outgesourced wurde. Und eigentlich ist das kein großes Ding, weil im Endeffekt bedeutet, jeder Container, den man baut, den man mit Docker baut oder irgendetwas anderem, kann auf jedweder dieser Engines laufen, weil diese Container einfach nach einem Standard gebaut werden. Dieser Standard ist definiert von der Open Container Initiative. Können wir auch mal einen Link anhängen. Das heißt, eure Container werden weiterhin funktionieren. Allerdings, was das von der Kubernetes-Seite bedeutet, ist, dass die Docker-Engine zu supporten eine ganze Zeit ein relativ hoher Aufwand bedeutet hatte, weil sie eben diese Docker-Shim schreiben mussten. Und die Docker-Engine bringt eigentlich ganz viel mit, was auf einer Plattform wie Kubernetes gar nicht benötigt wird. Zum Beispiel, wenn man Docker lokal benutzt, weiß man ja, Docker kümmert sich auch um so Sachen wie Volumes und Networking. Es gibt eine eigene CLI. Aber am Ende brauchen das 99% der Leute gar nicht. Also eigentlich brauchen sie nur die Runtime von Docker und diese Engine hat super viel mitgebracht. Es hat ein paar Nachteile gehabt. Zum Beispiel ist der CPU-Footprint und der Memory-Footprint von der Docker-Engine, wenn man seinen Kubernetes-Cluster darauf hat laufen lassen, eine ganze Ecke höher. Ich glaube, das werden wahrscheinlich die am ehesten merken, die auch ein kleines Kubernetes-Cluster haben, wo man sich immer fragt, okay, diese ganzen Container, die da drauf laufen, ich kann eigentlich nur einen ganz kleinen Teil von meinem Memory, meinem CPU überhaupt nutzen. Also der ist damit ein bisschen kleiner geworden, weil man eben dieses Ganze drumherum im Docker gar nicht braucht. Genau, das ist erstmal die erste Sache so ein bisschen, dass da der Memory-Footprint, der CPU-Footprint kleiner wird. Und jetzt ist so, ich glaube, die Frage, die man sich so ein bisschen stellt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mich, dass sie diesen Container-Support droppen? Da gibt es eigentlich zwei User-Gruppen. Einmal die einfach nur Kubernetes nutzen, dafür Container entwickeln und die darauf deployen. Und dann für diejenigen, die sich um die Administration von dem Cluster kümmern. Für die es nutzen, habe ich ja gerade schon gesagt, wenn da eine andere Runtime drunter liegt, hat eigentlich für euch keinen Einfluss. Außer, und das ist wahrscheinlich dieser 1%-Fall, ihr habt irgendwie irgendwelche Container, die wirklich Docker-Features genutzt haben, aber also irgendwie mit der Docker-CLI interagiert haben, einen Container, der im Endeffekt Root-Access hatte, aber ich kenne jetzt keinen Use-Case, wann das wirklich mal Sinn macht, von daher wird wahrscheinlich den Großteil von euch überhaupt nicht betreffen. Das heißt, eigentlich kann man da sagen, für euch komplett egal. Für diejenigen, die sich um die Administration von Kubernetes kümmern, es gibt so ein paar Videos, die werde ich im Nachgang nochmal in die Shownotes packen. Da gab es auch eine super Erklärung von einem YouTube-Kanal, der nennt sich Tech World with Nana. Die macht ganz coole Videos. Und da hat sie es erklärt und gesagt, für die Administratoren, die auf einer Cloud-Plattform sind, wie Google Cloud oder AWS, ist an sich auch kein To-Do, obwohl ich da gleich nochmal reingrätschen würde, ob das wirklich so ist, weil die sich darum kümmern, was die Runtime ist, die unten drunter läuft. Wenn man aber Kubernetes selbst aufgesetzt hat, dann hat man ein To-Do und muss im Endeffekt die Runtime hinten dran verändern und eine andere Runtime auswählen, zum Beispiel eben Containerd. Obwohl da, eben bei diesem Punkt, wenn man auf Google Cloud hostet, würde ich das so ein bisschen relativieren, was sie da sagt, weil ich bin dann mal in die Doku so ein bisschen rein, habe mal geschaut, worauf laufen denn gerade unsere Kubernetes-Cluster. Sebi, ich habe mal die Projekte von Kubernetes genommen und es gibt aktuell zwei Runtime-Versionen, die man auswählen kann. Und standardmäßig ist die Cost Container Optimized OS-Version in Google Cloud Kubernetes gewählt. Und die basiert eben auf Docker. Und jetzt gibt es hier so ein großes Warning. Since GKE Node Version bla bla bla. The Container Optimized OS with Docker Variant is deprecated. Please migrate to der Variante mit Containerd, which is now the default GKE Node Image. Also vorher war das Docker Image das Default. Und so wie ich das jetzt hier lese, muss man schon diese Migration selbstständig durchführen. Also man muss dann im Endeffekt die Runtime verändern.
Also Google hat eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, dass alle gebildeten Docker-Container mit der alten Runtime nach wie vor laufen werden. Nur ab der Version 1.19 von Kubernetes ist standardmäßig dieses Container, die dann die Runtime. Und ja, eigentlich muss man sich keine Gedanken machen.
Okay, das heißt, sobald man einfach nur die GKE-Version updatet, wird der Node-Pool dann auch automatisch geupdatet? Weil irgendwie ist das was, also so stand es zumindest in der Dokumentation, dass der Node-Pool hinten dran eben, da ist es ja definiert, welche Runtime da ausgewählt wird. Vielleicht stelle ich es automatisch um, wenn man die Kubernetes-Version updatet, das kann natürlich sein. Also möglicherweise hat sie recht, laut der Dokumentation hier mit diesem fetten Warning, wo steht, bitte migriere. Wir packen mal den Link rein und werden es nochmal nachhalten, was jetzt wirklich das To-Do ist in diesen Plattformen. Ja. Aber zumindest klingt es danach, als müsste man doch noch einen Schritt manuell tun.
Okay, und dieses Docker-Shim ist eigentlich das, was auch dann, sagen wir, diese allgemeine Schnittstelle dann implementiert. Also dass es dann, also alle anderen basieren sozusagen auf dieser Schnittstellendefinition, dieses Cryo und auch das Containerd. Und für Docker ist eben dann Docker-Shim dasjenige, genau, was dann das Interface implementiert.
Das Interface heißt eben CRI-Cry, deswegen auch Cryo, Container Runtime Interface. Und genau, Docker-Shim setzt sozusagen das auf die Docker-Engine obendrauf. Und ich meine, es bringt noch so ein paar, wenn man sich noch so ein paar Talks anhört, bringt es wohl auch noch ein paar andere Vorteile, sowas wie Security, weil rein theoretisch läuft halt die gesamte Docker-Engine. Das heißt, wenn ich mich mal auf so ein Kubernetes-Cluster zu hacken und da drauf komme, kann ich rein theoretisch da auch lokal Images bauen mit der Engine. Also man hat echt die full-fledged Docker-Engine auf Kubernetes laufen und kann damit alles machen und irgendwie ausnutzen. Und eigentlich braucht Kubernetes diese ganzen Sachen wie Volumes, Networking und so braucht es nicht, weil es implementiert es ja selbst. Also es braucht eigentlich keine Engine, das ist alles supported. Von daher, genau, Docker-Shim-Support ist gedroppt. Und damit auch Docker, aber es gibt Schlimmeres. Und wahrscheinlich habt ihr kein To-Do.
Sehr gut. Vielen Dank für das Update, Fabi. Dann gibt es noch was Neues aus der Welt von Squoosh.
Genau, also Tim hat da die letzte Woche herausgefunden, dass die Squoosh-App, falls man die noch nicht kennt, dann kann man mal auf squoosh.app gehen. Das ist ein Image-Kompressor, ein Web-Image-Kompressor. Und der ist jetzt in der Version 2 verfügbar. Was cool ist, erstmal, wofür braucht man das? Man kann seine PNGs und JPEGs damit in Anführungszeichen exotischeren Bildformaten kleiner komprimieren. Da, wo ImageOptim PNGs und JPEGs hauptsächlich bearbeitet, hat man hier auch die Möglichkeit, WebP und AVIS und noch ein paar weniger gebräuchliche Sachen zu komprimieren. Und das ist super cool. Das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren mit WebP oder AVIS vor allem, was jetzt im August in Chrome gelandet ist. Kann man Bilder mit nochmal 70% kleiner machen, als sie so ohnehin schon sind. Ist ein Image-Format, was von Netflix extensiv eingesetzt wird. Und ziemlich cool. Und in der Version 2.0 von Squoosh ist jetzt auch dabei, dass es ein Command-Line-Interface gibt, was einzig und allein über Node läuft. Was eben auch so cool ist an dieser Web-App ist, dass das komplett mit WebAssembly im Browser funktioniert. Das heißt, die schicken dein Bild nicht irgendwo hin, komprimieren das, laden das wieder runter, sondern die haben den kompletten Kompressor direkt an den Browser ausgeliefert.
Ach krass.
Und ja.
Die CLI, das heißt, läuft auf Node, kriege ich über NPM einfach.
Genau, kannst einfach mit NPMX, kannst es direkt, musst du noch nicht mehr installieren.
Nice. Aber cool. Dann kann ich ja ImageOptim, nutze ImageOptim überhaupt noch? Oder ist jetzt
cool, ja, der neue Deal? Ja. Das, ja, ich hatte am Wochenende mal probiert, ob man es einfach austauschen kann, aber dann habe ich auch festgestellt, dass wenn man es im Browser das Bild reinzieht und dann kann man sich in der Web-Oberfläche den NPX-Command rauskopieren lassen und wenn man das gleiche Bild dann mit NPX komprimiert, dann sind die irgendwie nicht gleich groß. Ja? Also irgendwas also
Web haben die da noch. Und NPX.
Ja, genau, Web und NPX, also das Command-Line-Ding und die Web-Oberfläche, die funktionieren irgendwie noch ein bisschen nicht ganz synchron. Aber es ist
was
auch,
ist denn kleiner? Was soll man denn nehmen?
Die Web-Oberfläche funktioniert ein bisschen besser.
Okay.
Also, ja. Also die Qualität, zumindest in der Web-Oberfläche, ist besser als auf dem Command-Line. Aber Sie sagen selber, es ist eine Beta. Und ja. Also ich würde wahrscheinlich jetzt, wenn ich es tatsächlich produktiv einsetzen müsste, immer die Web-Oberfläche erstmal nehmen, damit ich auch direkt sehe, was hinten bei rauskommt. Sie sagen aber selber, sie arbeiten daran, dieses komplette Tool in den Bildprozess, also auch in Webpack und so zu integrieren, was natürlich super spannend ist für die Zukunft, dass man es halt sich nicht mehr so viele Gedanken machen muss.
Cool. Das wäre richtig cool.
Auch die Web-Oberfläche ist richtig cool. Squoosh, Squoosh.
Ja. Gefällt mir.
Noch einmal Applaus.
Wenn wir einsetzen. Applaus. Cool, dann haben wir es, glaube ich, für heute und vielleicht ja auch schon für dieses Jahr mit unseren News, weil die nächsten zwei Wochen werden ein bisschen durchpflückt sein mit Urlaub und Abwesenheiten und Homeoffice und hast du nicht gesehen. Von daher, ja, nochmal die Aufforderung, wenn ihr auch im neuen Jahr dieses Format hier haben möchtet, dann schreibt uns doch ein kurzes Feedback an podcast@programmier.bar. Und dann bleibt uns noch der Hinweis auf die Folge am Freitag. Da reden wir über Kafka. Dann weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit und bis ganz bald. Macht's gut.
Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.